Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute einen Propheten zu Wort kommen lassen, den Propheten Jesaja, der ein Lied singt von seinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg. Hören wir. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, aber er brachte nur saure. Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen, man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsbruch. Und auf Gerechtigkeit, doch siehe da, der Rechtlose schreit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Trauben sind etwas Besonderes. Wie der Apfel nicht weit vom Baum fällt, so ist es auch mit den Trauben. Der Weinstock, ein Edelgewächs, trägt zu Recht eine Edelfrucht. So ist ein Weinberg eben etwas anderes als ein Kartoffel- oder Rübenacker. Man muss nur einmal mit einem Hobby-Weingärtner gesprochen haben, dann weiß man, am Weinberg hängt das Herz. Große Musikstücke sind Themen mit Variationen. Kann es deshalb eine passendere Deutung geben, auch für die Kirche, als jene vom Thema mit Variationen über den Weinberg? Beginnen wir mit der Melodie, die das Alte Testament zum Thema schreibt, diesen poetischen Text aus dem Propheten Jesaja, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Der Prophet schlüpft gleichsam in die Rolle eines Liedermachers, eines Straßensängers, der auf einem öffentlichen Platz oder in einer Gaststätte seine Lieder zum Besten gibt. Sensationsgeschichten, Politsongs, Herzschmerzmelodien und selbstgemachte Chansons. Heute hat er uns das Lied gesungen von seinem Freund, einem Weinbergbesitzer, der alle Mühe in seinen Weinberg investiert, aber ohne Erfolg bleibt. Kein Aufwand ist ihm zu teuer, keine Mühe zu groß, keine Arbeit zu viel. Für leidenschaftliche Liebhaber zählen keine Zeit und keine Kraft. Leidenschaft kennt kein Kalkül. Die Leidenschaft gilt seinem Weinberg. In sonniger Lage angelegt, mit den edelsten Rebsorten bepflanzt, der Boden gepflegt, der Turm in der Mitte und die Kelter steht schon bereit für die Lese. Aber am Ende, zur Erntezeit, schlägt die Stunde der Wahrheit, Ernüchterung. Nichts als verfaulte, stinkende Beeren, nichts für den Tischwein, geschweige denn für die Spätlese. Zwischen Investition und Ertrag ein eklatantes Missverhältnis. Der Prophet legt den Befund seinen Zuhörern vor. Bitte bildet euch selbst ein Urteil. Hat der Weinbergbesitzer irgendetwas versäumt? Hat er etwas zu tun vergessen oder gar unterlassen? Wo aber alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und trotzdem nichts fruchtet, da ist die Maßnahme des Weinbergbesitzers die einzig richtige, so schwer sie auch fällt. Auflassung des Weinbergs, Rückführung zu Steppe oder Weideland. Für eine Edelfrucht ist das Land untauglich. Die Mauer wird eingerissen, der Boden zertrampelt, die Reben überwuchert und der Regen verhindert. Alles war vergebliche Lebensmühe. Die leidenschaftliche Liebe schlägt um in leidenschaftlichen Zorn. Was der frustrierte Weinbergbesitzer tut, ist einfach vernünftig. Man kann es ihm nicht verdenken. Keiner investiert in einen hoffnungslosen Fall. Und die Hörer des Liedes, sie können dem nur beipflichten. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das wirklich alles? Ist der Ärger über einen ertraglosen Weinberg ein Lied wert? Hat ein solches Thema überhaupt eine Chance, in die Schlagerparade einzuziehen und zum Hit zu werden? Das will uns nicht recht hinunter. Wo bleibt denn die Sensation? Doch wenn wir uns tiefer einhören in das Lied, wenn wir durchhören auf tiefere Schichten, dann wird klar, dass es dem Sänger gar nicht so sehr um den Weinbergbesitzer und ein Grundstück geht. Der Prophet möchte keine desolate Wirtschaftsbilanz vorlegen, sondern eine tragische Liebesgeschichte erzählen. Die Jesaja-Zuhörten haben das gut verstanden. Denn in Israel war der Weinberg immer ein Symbol für die Geliebte. Der Prophet singt also in einer Männerrunde das Lied von der unglücklichen Liebe seines Freundes, der trotz aller Bemühungen nicht ans Ziel kommt, also keine Gegenliebe erfährt. Und die Zuhörer, sie werden aufgefordert, Schiedsrichter zu spielen. Und die Männergesellschaft ist sich einig, diese Geliebte ist solcher Mühen nicht wert, mach Schluss mit diesem Verhältnis. Nur hat die Sache einen Haken. Wir müssen noch tiefer uns einhören ins Lied. Ohne es zu wissen, haben sich die Männer Jerusalems ihr eigenes Urteil gesprochen. Denn der geliebte Freund des Propheten, das ist Gott. Der Weinberg ist das auserwählte Volk und der Inhalt des Liedes ist das hoffnungslos verfahrene Verhältnis zwischen Jahwe und Israel. Dieses Volk, Jahwes Augapfel und Liebling, ist der besungene, hoffnungslose Fall. Gott hat es erschaffen und erwählt. Er hat ihm alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, es geführt, verwöhnt, genährt, beschützt, die Feinde vertrieben, Land geschenkt. Doch alles umsonst. Er hat sich als Partner angeboten, sich auf dieses Verhältnis eingelassen, auf eine Beziehung auf Dauer mit Zukunft. Gott liebt dieses Volk leidenschaftlich. Er ist in die Seinen vernarrt wie ein Verliebter. Deshalb verzeiht er ihnen immer wieder. Und immer wieder läuft er ihnen nach. Immer wieder startet er nochmal einen neuen Versuch. Am Ende, ja, da schickt er seinen Sohn und macht sich selbst zum Narren. Aber alles Mühen und Werben wieder umsonst. Je mehr er um die Seinen wirbt, umso spröder tun sie, desto mehr kehren sie ihm den Rücken. Ein übles, geradezu neurotisches Spiel, das Israel treibt mit seinem Liebhabergott. Doch es ist noch nicht aller Tage Abend. Das Lied vom Weinberg bekommt seine tiefste Variation im Neuen Testament. Gott macht mit seinem Volk nicht Schluss, trotz allem. Für Israel entsprach das Land der Weintrauben dem Land der Sehnsucht. Die Rebe mit der Weintraube war das Zeichen, das die Kundschafter aus dem verheißenen Land brachten. Zu zweit auf einer Stange trugen sie dem wartenden Volk die Traube entgegen und mit ihr das Versprechen des kommenden Glücks, das die Liebe uns schenkt. Aber auch im Land der Verheißung muss um das Glück gerungen werden. Nicht das Land, sondern die Weisung des Herrn ist Garant des Glücks. Auf diese Weise, liebe Hörerinnen und Hörer, wird der Weinberg zu einem Bild der Fülle, aber auch der Zerstörung. Den bösen Winzern wird der Weinberg zum Gericht, aber für alle, die sich anwerben lassen zur Mitarbeit, selbst für die Arbeiter der letzten Stunde, ist er Raum der Lebensfülle. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Weinberg als Raum der Lebensfülle. Machen wir einen geistlichen Ausflug in ein Priesterseminar. Das Priesterseminar ist ein Ort der Vorbereitung auf den Weinberg, wo für die Menschen das Leben in Fülle wartet. Das ist mein Wunsch, auch für uns. Als Einzelne und in Gemeinschaft sollen wir prüfen, welche Rolle uns persönlich im Weinberg des Herrn zugedacht ist. Mein Gebet gerade für unsere Priesteramtskandidaten ist, dass sie nicht zu den Pächtern gehören, die Gott den Ertrag aus dem anvertrauten Leben schuldig bleiben. Ich wünsche unseren jungen Leuten, dass sie sich vom Weinbergbesitzer Jesus Christus nicht nur rufen, sondern auch wandeln lassen. Die Arbeiter im Weinberg fallen nicht vom Himmel, Sie müssen reifen auf dieser Erde, ganz irdisch, ganz menschlich, damit sie einmal freiwillig und gern Früchte des Reiches Gottes bringen. Die Jahre der Ausbildung sind Gold wert wie damals, als Israel durch die Wüste zog und ganz mit Gott leben wollte. Das war die wunderbare Brautzeit, die Zeit der ersten Liebe, von der Jeremia so gern spricht. Ich denke an deine Jugendtreue, sagt er, an die Liebe deiner Brautzeit, die du mir in der Wüste gefolgt bist, im Land ohne Aussaat. Ich wünsche gerade unseren Priesterkandidaten, dass ihre junge erste Liebe zu Gott lange anhalten möge. Sie werden erfahren, dass zur priesterlichen Existenz Korrektheit, Disziplin, Intaktsein in Sitte und Lehre gehören. Doch das ist längst nicht alles. Denn es kann sein, dass nach außen alles in Ordnung ist, dass vieles ins Werk gesetzt wird. Aber die Gefahr dabei besteht, dass der Leuchter von seiner Stelle gerückt ist, dass das Licht erlischt, dass der Priester, auch schon der Student, nicht mehr leuchtet aus der lebendigen Mitte, dass er nichts mehr ausstrahlt von seiner ersten großen Liebe. Ich werde an die Liebe deiner Brautzeit denken, dieses Wort möchte ich uns heute in den Tag mitgeben. Und ich gebe noch eine Frage mit, die Frage, die auch mich, wie ich hoffe, mein Leben lang nicht in Ruhe lassen wird. Erste Liebe, was ist das für mich? Nicht nur zeitlich, sondern vor allem, was die Rangfolge anbelangt. Bei mir ist es der erste Johannesbrief, der mich gerade besonders anspricht. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und dann lesen wir einige Verse später, er hat uns zuerst geliebt. So wird deutlich, dass ich die erste Liebe nicht machen kann, sondern ich nur da sein kann, mich gleichsam anwesend machen und mein Adsum sprechen darf für die zuvorkommende Liebe Gottes, der mich schon geliebt hat, noch ehe mir meine erste Liebe überhaupt bewusst geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, denken auch wir an diesen ganz alltäglichen Tag, an unsere erste Liebe, an einen Menschen, an Gott, und bitten wir darum, dass der Herr wie dem Propheten damals uns zuspricht: Ich werde an die Liebe deiner Brautzeit denken. Dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.